Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir stehen gerade an einem Wendepunkt der Erdgeschichte, das sagt mein nächster Gast. Und wenn Sie da jetzt vielleicht gleich ans Klima denken, dann liegen Sie nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, weil die Themen miteinander zu tun haben. Mein nächster Gast ist nämlich die Biologin Katrin Böning-Gäse. Sie ist Professorin an der Uni Frankfurt und die vielleicht bedeutendste Biodiversitätsforscherin Deutschlands. Und jetzt ahnen Sie schon, was das Thema ihres Buches ist. Das Verschwinden der Arten. Das hat sie gemeinsam mit der Journalistin Friederike Bauer geschrieben. Und ich habe Frau Böning-Gäse eingeladen. Guten Tag, grüße Sie.
Guten Tag.
Sie haben mal gesagt, beim Klimaschutz, da geht es darum, wie wir als Menschen in Zukunft auf der Erde leben. Beim Artensterben geht es darum, ob wir als Menschen auf der Erde überleben. Haben wir vor lauter Reden über das Klima das eigentliche Problem aus den Augen verloren?
Ja, der Klimawandel, der hat eine Schwester und sogar eine große Schwester, und das ist das Artensterben. Das Klimathema ist in aller Munde, das ist auch gut so, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das Artensterben haben wir darüber vergessen, und das ist ganz kritisch, weil letztlich die Artenvielfalt unsere Existenzgrundlage als Menschheit ist.
Aber warum ist das Artensterben eine Überlebensfrage für die Menschheit? Also warum soll es mich tangieren, wenn irgendwelche Insekten nicht mehr existieren, von denen ich noch nie gehört habe?
Kann man sich mit Recht fragen, was kümmert mich eine Fliege oder ein kleiner Frosch im Amazonas? Aber die Artenvielfalt als Ganzes ist wirklich dafür notwendig, damit wir unser Essen haben, unser Wasser haben. Selbst moderne Medikamente kommen oft heute noch aus der Natur, 3/4 der Antibiotika. Und die Artenvielfalt sorgt dafür, dass die Ökosysteme all diese Leistungen leisten können. Die sind sowas wie der Maschinenraum der Natur. Und zudem ist die Artenvielfalt ganz wichtig für unser eigenes Wohlbefinden.
Für unser Wohlbefinden? Also auch da jetzt wieder irgendwelche Insekten, die ich gar nicht kenne. Was haben die mit meinem Wohlbefinden zu tun?
Wir haben das ja in der Corona-Krise gemerkt, wie wichtig das für uns war, draußen zu sein und uns in der Natur zu entspannen. Und wir wissen in der Tat, dass je mehr Arten uns umgeben, vor allen Dingen Vögel, die können wir gut messen, die nehmen wir auch wahr, je mehr Arten um uns herum sind, umso gesünder sind wir, vor allen Dingen umso besser ist unsere psychische Gesundheit und umso mehr ist unser Wohlbefinden. Wir haben das in einer großen Studie über ganz Europa untersucht und da zeigt sich ganz klar, dass Menschen, die in einer Umgebung leben, wo es viele Vögel gibt, viel zufriedener sind und der Effekt ist genauso groß wie der vom Einkommen.
Okay, ich habe also verstanden, es wäre ziemlich dumm zu sagen, bloß weil von den 8 Millionen bekannten Arten künftig noch 7 übrig sind, dass das mehr als genug ist. Ich verstehe, ist es also nicht. Beim Klimawandel, da ist ja lange gestritten worden. Erst gibt's überhaupt einen, zweitens, wie eindeutig ist der Menschen gemacht? Wie ist das beim Artensterben? Wie eindeutig sind wir Menschen die Verursacher? Was sind da die großen Faktoren?
Erstaunlicherweise haben wir die Debatte beim Artensterben viel weniger oder fast gar nicht. Also die Bereiche, die bei uns in Deutschland am meisten betroffen sind, die Äcker und Wiesen und Weiden unserer Agrarlandschaft, da verschwinden ja ganz viele Individuen. Die Feldlerche hat sich halbiert. Das Rebhuhn ist um 91% zurückgegangen. Und das wird eben auch von den Landwirtinnen und Landwirten auf dem Acker wahrgenommen. Und deswegen haben wir da nicht dieselbe Debatte, gibt es das Problem überhaupt, die wir im Klimawandel haben.
Jetzt nennen Sie die Landwirtschaft, die ist ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen schnell so der Boomer, ne? Die bösen Bauern, die aus Geldgier wer weiß was machen. Wie groß ist tatsächlich der Faktor Landwirtschaft fürs Artensterben?
Der Faktor Landwirtschaft ist in der Tat riesig, einfach auch, weil die Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, sehr groß ist. Und bei uns bedeutet das eben eine sehr intensive Landwirtschaft. Und in den Tropen bedeutet das, dass sich die Landwirtschaft in die Wälder, in die tropischen Wälder, in die Savannen reinfrisst. Aber das bedeutet nicht, dass die Landwirtschaft schuld ist, weil die landwirtschaftlichen Betriebe stehen ja selber unter einem unglaublichen Druck, ökonomische, psychologische Zwänge. Und das liegt an den Rahmenbedingungen, unter denen die Landwirtschaft operieren muss. Und deswegen müssen wir unbedingt die Rahmenbedingungen verändern. Und das bedeutet eben die gemeinsame Agrarpolitik, die Subventionspolitik und den landwirtschaftlichen Betrieben viel mehr Möglichkeiten geben, so zu wirtschaften, dass es dann auch langfristig Erträge bringt.
Ich verstehe, dass die Landwirtschaft, wenn sie zum Beispiel mit Monokulturen arbeitet oder wenn riesige Flächen eben für bestimmte Tierarten schlicht und ergreifend wegfallen, dass da quasi direkt Arten bedroht werden. Gibt es auch indirekte Kettenreaktionen, wie wir als Menschen vielleicht ganz woanders für Artensterben sorgen, ohne es auch nur zu merken?
Also wir, auf dem Acker gibt es ganz viele Punkte, die reinspielen. Zum Beispiel unsere Pestizide vergiften die Insekten und damit haben zum Beispiel Vögel weniger Nahrung. Wenn wir Wiesen düngen, setzen sich einige Gräser durch, die werden früh gemäht und die Kiebitze, die da brüten, werden weggemäht. Die großen Erntemaschinen bedeuten, dass man große Wendekreise hat und damit müssen die Hecken und die Einzelbäume weg. Es sind ganz viele Sachen, die sich in Summe addieren.
Und die so ineinander wirken. Sie haben ein Beispiel in Ihrem Buch, also Sie haben viele, viele Beispiele in Ihrem Buch, aber eins, was mich wirklich besonders beeindruckt hat, das ist aus Indien. Da geht es um Schmerzmittel, die in der Viehzucht eingesetzt werden. Die lösen dann bei Geiern Nierenversagen aus. Da sind die Bestände von drei Arten um mehr als 95% gesunken. Jetzt liegt viel mehr Aas rum, deswegen gibt es mehr streunende Hunde, die wiederum beißen mit Tollwut Menschen und Sie schreiben, es seien 50.000 Menschen gestorben. Ist das ein Extrembeispiel oder ist das eine ganz typische Kettenreaktion, wie das auf uns Menschen zurückfällt?
In den meisten Fällen wissen wir gar nicht, was passiert, wenn wir einzelne Arten verlieren, wenn Arten seltener werden. Und das Beispiel mit den Geiern ist eins, wo man das mal schön festmachen konnte, wie komplex die verschiedenen Interaktionen sind. Es gibt noch mehr Beispiele, aber man muss sich das vorstellen wie ein riesiges Netz des Lebens, wo diese ganzen 8 Millionen Arten auf der Erde mal mehr und mal weniger interagieren. Und wenn ich da jetzt so eine einzelne Masche rausnehme und nochmal eine Masche rausnehme, dann hat es natürlich Kettenreaktionen, dann gibt es Laufmaschen und irgendwann mal reißt das Netz, aber es ist ganz schwer vorherzusagen, wann das passieren wird.
Nun gibt es Diskussionen, wie wir das Artensterben bremsen können. Wenn ich jetzt nochmal vergleiche zur Klimakrise, da sind ja die Verhandlungen wirklich sehr lang, sehr zäh. Dann gibt es mal einen Kompromiss wie das Pariser Abkommen, aber dann sogar so ein selbsternannter Musterschüler wie Deutschland hält dann die vorgeschriebenen Ziele nicht ein, zum Beispiel im Verkehrssektor und sagt dann, okay, wenn wir es nicht schaffen, da hören wir eben auf, das eigene Versagen auch nur zu messen. Kann man da beim Artensterben optimistischer sein? Da war ja Ende vergangenen Jahres gerade eine UN-Konferenz, die hat verbindlich beschlossen, bis 2030 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen. In nur 7 Jahren. Also bäm, möchte ich da mal sagen. Wie überrascht oder wie glücklich sind Sie damit?
Das Ergebnis war toll. Das war sehr ambitioniert. Das wurde lange vorbereitet. Es war immer wieder kurz vorm Scheitern und dann ist es trotzdem gekommen. Aber ich halte es ja für ehrgeizig, aber auch für durchaus erreichbar. Wir hatten ja vorher schon mal Ziele, die sogenannten Aichi-Ziele. Da haben wir uns vorgenommen, 17% der Flächen an Land zu schützen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir diese Rate knapp verdoppeln. Und bei den Meeren haben wir von den 10%, die wir uns vorgenommen haben, 8% Fläche geschafft. Da müssen wir also vervierfachen. Aber die meisten Meeresschutzgebiete sind erst in den letzten Jahren entstanden. Und schon mit den Nachmeldungen liegt man schon deutlich höher. Ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen. Der Schlüssel wird drin liegen, dass wir diese Gebiete auch wirklich effektiv schützen und dass sie da nicht nur auf dem Papier geschützt sind.
Das heißt?
Wir müssen darauf achten, dass in den Gebieten tatsächlich die Biodiversität erhalten bleibt, sich idealerweise erhöht. Und das passiert in vielen Nationalparks. In Afrika kennen wir das oder in Südamerika. Aber bei uns vor der eigenen Haustür sieht es viel schlechter aus. Zum Beispiel, wenn wir das Wattenmeer nehmen. Das ist einer unserer bedeutendsten Naturräume in Deutschland. Das ist Welterbe der Menschheit, Weltnaturerbe der Menschheit. Man darf fast im gesamten Wattenmeer, auch in der Kernzone der Nationalparks, Fischerei machen, Berufsfischerei, Krabbenfischerei, mit Grundnetzen, also auf dem Boden entlang schrammen. Und das muss sich deutlich verbessern.
Trotzdem ist Ihr Buch wirklich, ich finde, erstaunlich optimistisch. Sie schreiben, mit einer relativ kurzen Liste von Maßnahmen könne die Biodiversität nicht nur erhalten werden, sondern jetzt kommt es bis 2050 sogar wieder erhöht werden. Was müssen wir dafür tun?
Wenn wir dies paar Punkte machen, dann kriegen wir das wirklich hin. Und ein wichtiger Punkt haben wir ja schon genannt, die Schutzgebiete, aber auch Renaturierung. Das zweite ist, wir brauchen eine effektive, aber nachhaltige Landwirtschaft. Und das dritte und genauso wichtige ist, wir müssen bei unserem Konsum- und Ernährungsverhalten ansetzen. Wir müssen die Lebensmittelverschwendung reduzieren und wir müssen unseren Fleischkonsum drastisch reduzieren, sozusagen zurück zum Sonntagsbraten. Und in Summe sind es jetzt keine so riesigen Maßnahmen. Und große Biodiversitätsmodelle zeigen, dass wenn wir das tun, wir tatsächlich bis 2030 die Kurve kriegen und wir 2050 schon wieder eine höhere Biodiversität haben.
Im Grunde sind das ja ganz ähnliche Maßnahmen, die auch helfen würden, in der Klimakrise das CO2 zu mindern. Hilft also am Ende tatsächlich die große Diskussion ums Klima auch dem Artenschutz?
Auf jeden Fall. Letztlich sind es nur Facetten von einer großen Krise, dass wir die Natur übernutzen. Und gerade bei dem natürlichen Klimaschutz, beim Schutz von Wäldern, bei der Wiedervernässung von Mooren greift es Hand in Hand und man hat Gewinne auf beiden Seiten.
Die Biologin und Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Sie hat zusammen mit der Journalistin Friederike Bauer das Buch geschrieben »Vom Verschwinden der Arten – Der Kampf um die Zukunft der Menschheit«. Das ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet 22 Euro. Und Frau Böning-Gäse, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke ebenfalls.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.